Teil 2, der Umgang mit manipulierenden Menschen, aus dem Buch Wölfe im Schafspelz, wie sie mit üblen Typen souverän umgehen, von George K. Simon. Kapitel 9. Manipulationstaktiken erkennen. Abwehrmechanismen und Angriffstaktiken. Fast jeder kennt den Ausdruck Abwehrmechanismus. Abwehrmechanismen sind die automatischen, also unbewussten Verhaltensweisen, die wir zeigen, um uns vor der Bedrohung durch emotionale Verletzungen zu schützen oder uns gegen sie zu verteidigen. Ein wenig genauer betrachtet sind Ego-Abwehrmechanismen mentale Verhaltensweisen, die wir anwenden, um unser Ich sich dagegen wehren zu lassen, wenn wir herausgefordert werden, uns wegen einer Sache schuldig zu fühlen oder uns zu schämen. Es gibt viele unterschiedliche Arten von Ego-Abwehrmechanismen und die traditionellen psychodynamischen Theorien über Persönlichkeit neigten schon immer dazu, die unterschiedlichen Persönlichkeitstypen danach zu unterscheiden, welche Ego-Abwehrmechanismen sie bevorzugt einsetzen. Menschliches Verhalten mit Hilfe psychodynamischer Ansätze zu verstehen, birgt das Problem, dass man dazu neigt, Menschen so darzustellen, als hätten sie ständig vor irgendetwas Angst und würden sich ständig irgendwie verteidigen oder schützen. Auch dann, wenn sie in Wahrheit selbst angreifen. Versteckt aggressive Persönlichkeiten, eigentlich alle aggressiven Persönlichkeiten, benutzen eine ganze Reihe mentaler Verhaltensweisen und zwischenmenschlicher Taktiken, die ihnen dabei helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Manche dieser Verhaltensweisen werden traditionsgemäß als Abwehrmechanismen betrachtet. Natürlich kann man unter bestimmten Umständen sagen, dass jemand, der diese Verhaltensweisen zeigt, sein Ego vor Scham oder Schuldgefühlen schützt. Es ist jedoch auch wichtig zu erkennen, dass der Angreifer zu dem Zeitpunkt, wenn er diese Verhaltensweisen zeigt, sich nicht in erster Linie verteidigt, also versucht, einen schmerzhaften Vorgang zu vermeiden, sondern darum kämpft, eine Position zu verteidigen, Macht zu gewinnen oder sowohl innere als auch äußere Hindernisse aus dem Weg zu räumen sucht, die zwischen ihm und dem, was er erreichen will, stehen. Den Angreifer als Verteidiger zu betrachten, ist die Grundvoraussetzung dafür, zum Opfer zu werden. Erkennt man jedoch, dass der Angreifer sich in der Offensive befindet, ist man darauf vorbereitet, entschlossen die Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um nicht überrannt zu werden. Ich denke daher, dass es das Beste ist, einmal die Verhaltensweisen herauszustellen, die wir für Abwehrmechanismen halten, egal wie automatisch oder unbewusst diese Mechanismen ablaufen, die aber in Wirklichkeit Angriffstechniken sind, weil sie von aggressiven Persönlichkeiten vor allem dazu benutzt werden, andere zu manipulieren, sie zu kontrollieren und um anderen überlegen zu sein. Anstatt sich vor einer Verletzung zu schützen, versucht derjenige, der diese Technik vor allem anwendet, sicherzustellen, dass eine Situation nach seinen Wünschen verläuft. Mithilfe der in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Beispielen wollen wir uns einmal mit den Grundtaktiken beschäftigen, die versteckt aggressive Persönlichkeiten einsetzen, um sich durchzusetzen und Macht über ihre Opfer auszuüben. Leugnen. Der Angreifer weigert sich zuzugeben, dass er jemandem Schaden zugefügt hat, obwohl das tatsächlich der Fall ist. Das ist eine der Möglichkeiten, wie sich diese Menschen selbst und andere über ihre aggressiven Absichten belügen. Mit dieser Wer-Ich-Taktik spielen sie den Unschuldigen. Das führt dazu, dass sich das Opfer im Unrecht fühlt, weil es den Angreifer beschuldigt hat, sich unangemessen verhalten zu haben. Mit dieser Taktik erteilt sich der Angreifer die Erlaubnis, ganz nach Belieben weiterhin so zu verfahren, wie er möchte. Dieses Leugnen ist nicht dasselbe wie bei jemandem, der gerade einen geliebten Menschen verloren hat und den Schmerz und die Realität nicht ertragen kann. Diese Art von Leugnung ist eigentlich eine Art Verteidigung vor unerträglichem Schmerz und Angstgefühl. Stattdessen handelt es sich hier um ein Leugnen, das nicht zur Verteidigung dient, sondern andere dazu veranlassen soll, sich zurückzuziehen, sich zu unterwerfen oder Schuldgefühle zu bekommen, weil sie den Angreifer beschuldigt haben, etwas Falsches getan zu haben. In dem Beispiel von James, dem Pfarrer, wird dieses Verleugnen seiner wahren Ambitionen sehr deutlich. Er leugnet, dass er seine Familie vernachlässigte und ihr Schmerzen zufügte. Er leugnete vor allem, dass er offensiv nach persönlichen Zielen strebte. Im Gegenteil, er stellte sich selbst als den eilfertigen Diener einer guten Sache dar. Es gelang ihm, eine ganze Reihe von Menschen, vielleicht sogar sich selbst, bezüglich der Ehrbarkeit und Unschuld seiner Absichten zu täuschen. Aber unter der Oberfläche war James unaufrichtig. Diese Tatsache zeigt sich in seiner Reaktion auf die Gefahr, keinen Sitz im Ältestenrat zu bekommen, falls sich seine Eheprobleme verschlimmerten. Als James erkannte, dass er möglicherweise nicht bekommen würde, wonach er so aggressiv strebte, machte er eine interessante Wandlung durch. Ganz plötzlich entschied er, dass er den Dienst am Herrn für ein Wochenende beiseite schieben konnte und dass er mehr Zeit in seine Ehe und seine Familie investieren sollte. Und diese Erkenntnis kam ihm nicht erst durch die Worte des Bischofs. James war immer sehr wachsam, wenn es darum ging, welche Faktoren ihn hindern oder ihm dienlich sein könnten. Er wusste, dass er, wenn er sich nicht um seine Ehe kümmerte, das, was er eigentlich erreichen wollte, möglicherweise nicht erreichen konnte. Also entschloss er sich, zumindest vorübergehend, zu einer Kursänderung. In der Geschichte von Joe und Mary war es so, dass Mary Joe mehrmals damit konfrontierte, dass sie sein Verhalten Lisa gegenüber für unsensibel und rücksichtslos hielt. Joe leugnete seine Aggressivität. Es gelang ihm außerdem, Mary davon zu überzeugen, dass das, was sie intuitiv für Aggression hielt, in Wirklichkeit Gewissenhaftigkeit, Loyalität und echte väterliche Besorgnis war. Joe wollte eine Tochter, die Einser schrieb. Mary war dabei im Weg. Joes Leugnung war die Taktik, die er einsetzte, um Mary als Hindernis auf seinem Weg zum Ziel aus dem Weg zu räumen. Selektive Wahrnehmung. Diese Taktik ähnelt dem Leugnen und wird hin und wieder damit verwechselt. Bei dieser Taktik spielt der Angreifer den Dummen oder den Vergesslichen. Der Angreifer ignoriert die Warnungen, die Wünsche oder das Flehen der anderen und weigert sich im Allgemeinen, sich mit irgendetwas zu beschäftigen, das ihn von seinem eigenen Ziel ablenken könnte. Sehr häufig weiß der Angreifer ganz genau, was sie von ihm wollen, wenn er diese Ich-will-nichts-davon-hören-Taktik anwendet. Mit Hilfe dieser Taktik weigert sich der Angreifer, ihnen zuzuhören oder sein Verhalten zu ändern. In der Geschichte von Jenny und Amanda versuchte Jenny, Amanda klarzumachen, dass sie Privilegien verlieren würde, wenn sie sich unvernünftig verhielt. Aber Amanda wollte nicht zuhören. Ihr Lehrer versuchte, ihr klarzumachen, was sie tun musste, um ihre Zensuren zu verbessern, doch auch auf ihn wollte Amanda nicht hören. Jemandem aktiv zuzuhören und seine Ratschläge anzunehmen, heißt, sich zu unterwerfen. Und wie Sie ja vielleicht noch wissen, war Amanda nicht gerade ein Mädchen, das sich gern unterwarf. Entschlossen, alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen und überzeugt, schließlich die meisten ihrer Machtkämpfe mit Autoritätspersonen mit Hilfe von Manipulationen gewinnen zu können, stellte sie sich taub. Sie hielt es nicht für erforderlich, zuzuhören. Aus ihrer Sicht hätte sie doch nur Macht und Kontrolle verloren, wenn sie sich dem Rat anderer untergeordnet hätte, die sie für weniger mächtig, clever und fähig als sich selbst hielt. Manche Kinder, von denen man der Meinung ist, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, setzen diese Taktik der selektiven Wahrnehmung nicht nur als Manipulationswerkzeug ein, sondern auch, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Diese Kinder haben die erstaunliche Fähigkeit, sich auf eine Aufgabe oder Situation sehr intensiv und lange zu konzentrieren, wenn es ihnen Spaß macht, sie anregt oder ihnen in anderer Form erstrebenswert erscheint. Doch immer, wenn man sie bittet, sich etwas anzuhören, das sie nicht hören wollen, oder etwas zu tun, was sie nicht tun wollen, lenken sie ihre Aufmerksamkeit sofort auf eine andere Sache. Die besten Ergebnisse bei meiner Arbeit mit manipulierenden Menschen, vor allem mit Kindern, habe ich erzielt, wenn ich Maßnahmen einleitete, die sich diese Taktik der selektiven Wahrnehmung zunutze machten. Vor allem, wenn ich diese Menschen dafür belohnte, einer Sache Aufmerksamkeit geschenkt zu haben oder eine Aufgabe erledigt zu haben, die sie eigentlich überhaupt nicht interessierten. Oft werden manipulierende Kinder von ihren aufgeregten Eltern zu einem Therapeuten geschleppt, obwohl sie eigentlich mit niemandem reden und niemandem zuhören wollen. Ich vermittle ihnen dann ein größtmögliches Gefühl an Langeweile und gebe ihnen das unangenehme Gefühl, dass ich mich überhaupt nicht mit ihnen beschäftige, zum Beispiel indem ich nicht mit ihnen rede oder ihnen nicht aktiv zuhöre, bis sie direkten Blickkontakt zu mir aufnehmen und sehr aufmerksam zuhören. Wenn ich zu einem Thema komme, das ihnen nicht gefällt und sie sehen weg, dann höre ich auf zu sprechen. Wenn sie mich wieder ansehen, Blickkontakt aufnehmen und den Eindruck erwecken, zuzuhören, fasse ich noch einmal zusammen. Ich nenne diese Technik selektives Sprechen. Jemanden, der sich bemüht, etwas zu hören, das er eigentlich nicht hören möchte, und sich auf Themen zu konzentrieren, die er eigentlich lieber vermeiden möchte, den respektiere ich. Ich versuche immer, diesen Kindern Anerkennung dafür zu zeigen, dass sie mir zugehört haben, und ich bedanke mich bei ihnen. Es war immer gut für ihre Selbstachtung, wenn sie für diese Bemühungen ein Lob akzeptieren konnten. Rechtfertigungen. Eine Rechtfertigung ist eine Entschuldigung, die ein Angreifer benutzt, um sich unangemessen oder schädlich zu verhalten. Diese Taktik kann sehr effektiv sein, vor allem dann, wenn die Erklärung oder Rechtfertigung, die der Angreifer gibt, sich so sinnvoll anhört, dass jeder normal denkende Mensch darauf hereinfällt. Es handelt sich um eine sehr wirksame Taktik, denn sie dient nicht nur dazu, den inneren Widerstand, den der Angreifer verspüren könnte, zu beseitigen, zum Beispiel sein Gewissen zu beruhigen, sondern auch ihm den Rücken freizuhalten. Wenn es dem Angreifer gelingt, sie davon zu überzeugen, dass er das Recht hat, das zu tun, was er für richtig hält, dann kann er seine Ziele ungestört verfolgen. In der Geschichte der kleinen Lisa war Mary die Unnachgiebigkeit unangenehm, mit der Joe seine Forderung durchsetzte, aus Lisa wieder die gehorsame Tochter zu machen, die nur Einser schrieb. Und sie kannte Lisas Wunsch, die Beratung fortzusetzen, weil sie bei dem Therapeuten die Möglichkeit hatte, sich mit einigen ihrer Probleme auseinanderzusetzen und sie möglicherweise zu lösen. Obwohl Joes entschlossenes Vorgehen bei Mary auf Ablehnung stieß und obwohl sie fühlte, welche Auswirkungen das auf ihre Tochter hatte, ließ sie sich durch seine Rechtfertigung täuschen, dass schließlich er als Elternteil seine Tochter besser kennen sollte als ein relativ unbeteiligter Außenstehender. Außerdem argumentierte er, dass er nur seine Pflicht tat, indem er so viel wie möglich unternahm, um seinem kleinen Mädchen zu helfen. Wenn diese Rechtfertigungen wirklich glaubhaft klingen sollen, dann kombinieren echte Manipulierer sie gerne mit anderen effektiven Taktiken. Als Joe sich dafür rechtfertigte, dass er allen anderen seinen Willen aufzwang, appellierte er unterschwellig auch an Marys Schamgefühl. Sie schämte sich dafür, nicht so besorgt zu sein, wie es sich für gute Eltern gehört. Und er löste bei ihr Schuldgefühle aus, weil sie nicht so gewissenhaft war, wie er zu sein vorgab. Ablenkung. Ein Ziel, das sich bewegt, ist schwer zu treffen. Wenn wir versuchen, einen Manipulierer zu überführen oder sich in einer Diskussion mit ihm auf ein bestimmtes Thema oder ein Verhalten, das wir nicht mögen, zu konzentrieren, dann wird er zu einem wahren Experten darin, das Thema zu wechseln, Ausflüchte zu gebrauchen oder uns anderweitig vom Thema abzubringen. Mit Ablenkungsmanövern versucht er, die Aufmerksamkeit von seinem Verhalten abzulenken, uns von der Bahn abzubringen und sich den Rücken freizuhalten, um weiterhin unbemerkt seine persönlichen Ziele durchsetzen zu können. In der Geschichte von Jenny und Amanda fragte Jenny ihre Tochter, ob sie ihre Hausarbeit vorgezeigt hätte. Anstatt direkt auf das angesprochene Thema einzugehen, lenkte Amanda die Aufmerksamkeit auf das Verhalten der Lehrer und Mitschüler ihr gegenüber. Jenny ließ es zu, dass Amanda sie vom Kurs abbrachte. Sie bekam auf ihre Frage nie eine konkrete Antwort. Ein weiteres Beispiel für Ablenkungstaktiken finden wir in der Geschichte von Dern und Al. Al wechselte sofort das Thema, als Don diesen fragte, ob er plane, ihn zu ersetzen. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf Dons Verkaufszahlen, ob er mit ihnen zufrieden war oder nicht, als ob es das gewesen war, was Don wissen wollte. Al gab Don nie eine direkte Antwort auf seine direkte Frage. Das ist bei Manipulierern sehr verbreitet. Er erzählte ihm etwas, von dem er meinte, dass es Don beruhigen und ihn davon abbringen würde, das Thema weiter zu verfolgen. Don verließ das Büro mit dem Gefühl, eine Antwort bekommen zu haben. Doch das, was er wirklich bekommen hatte, war eine Ablenkung. Am Anfang dieses Schuljahres stellte ich fest, dass es notwendig war, mit meinem Sohn darüber zu sprechen, dass er seine Hausaufgaben vernachlässigte. Ich stellte die Regel auf, dass er jeden Abend seine Bücher mit nach Hause bringen sollte. Einmal fragte ich ihn, hast du heute deine Bücher mit nach Hause gebracht? Seine Antwort war, stell dir vor, Papi, den Test, den wir eigentlich morgen schreiben sollten, schreiben wir erst am Freitag. Meine Frage war einfach und direkt gewesen. Seine Antwort war bewusst ausweichend und ablenkend. Er wusste, dass er, wenn er die Frage direkt und ehrlich beantwortet hätte, dafür bestraft worden wäre, weil er die Bücher nicht mit nach Hause gebracht hatte. Mit diesem Ablenkungsmanöver und einer implizierten Rechtfertigung kämpfte er bereits mit mir, um der Bestrafung zu entgehen. Immer wenn jemand nicht direkt auf eine Frage antwortet, kann man mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er sie auf die falsche Fährte locken will. Das war Teil 1 von Kapitel 9 und im nächsten Teil 2 von diesem Kapitel 9 gucken wir uns die Lügen an, die versteckte Einschüchterung, das Auslösen von Schuldgefühlen, das Auslösen von Schamgefühlen, die Opferrolle spielen, das Opfer verleugnen, die Rolle des Dieners spielen, Verführung, die Schuld auf andere schieben, herunterspielen von Tatsachen. Und dann kommen wir auch zu Kapitel 10, die Gefechtsbedingungen neu definieren. Aber das war es jetzt erstmal für heute.